Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen höchste Zeit für unseren VM-Podcast Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte oder wie Bekannte wie ich ihn nennen, Mozart, über das politische Geschehen sprechen. Wie war Ihr Wochenende, Herr Korte? Im Zeichen eines Mozart-Eises, oder?
Ja, das gab's natürlich, aber es wurde ja eingeleitet durch das grandiose VRM-Fest, was fröhlich zuversichtlich war auf dem Lerchenberg, der kein Lerchenberg ist, sondern der Marienborn offenbar ist, was ich immer wieder neu lerne, viele wichtige Leute zusammengebracht hat. Für einen Veranstalter ist es natürlich toll, Reputationsgewinn kann man sagen, auf der ganzen Linie, wenn aus allen Lebensbereichen die Leute dorthin kommen wollen. Das ist ganz gut. Aber es kann ja nicht nur an Ihnen liegen, ganz offenbar, ne? Sondern es liegt wahrscheinlich daran, dass Sie wissen, dass der Ministerpräsident kommt.
Ich glaube, es lag an ganz vielen Dingen und gerade nicht an mir, Herr Korte. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, wir freuen uns ja als Veranstalter, dass der Sommerabend so eine hohe Nachfrage hat und dass wir tatsächlich immer relativ schnell ausgebucht sind und die Leute sich manchmal noch drum schlagen, doch noch von uns eingeladen zu werden. Ist ja von VRM, IHK und HWK und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für so eine Veranstaltung.
Naja, und dann haben natürlich fast alle Hörerinnen und Hörer auch Mammutprogramm am Wochenende bestimmt gehabt, denn dann, wenn die Ferien beginnen, das ist die letzte Chance, noch mit Leuten was zusammen zu machen. Alle Festfeierlichkeiten, die am letzten Wochenende nicht zeitlich reingepasst haben, die waren dieses Mal. Also es ist schon ein Festmarathon immer, bevor dann jetzt alle entlassen sind. Und als Großvater war ich natürlich auch gefordert, in vierfacher Hinsicht, bald in fünffacher Hinsicht, natürlich. Ja, mit Zeugnissen, die nicht nur zu würdigen, sondern auch finanziell zu unterstützen, wie das ja heute so gemacht wird.
Kommen Sie aber noch um die Runden oder soll ich sammeln gehen?
Nee, geht noch. Also Kredite brauchen wir noch nicht aufnehmen. Vielleicht beim fünften dann, ne?
Ja, irgendwann wird dann das viel und wenn die dann erstmal studieren.
Ja, naja, klar. Das muss ich Ihnen ja nicht sagen, auch als Familienvater, dass da die eine oder andere Kostenstelle auf einen zukommen wird.
Apropos Kostenstelle, Herr Korte, wir haben natürlich heute auch ein politisches Thema und zwar letzte Woche den Koalitionsausschuss. Und zwar, da würde mich jetzt Ihre Einschätzung interessieren, ist das der erste Knatsch in der Koalition, der erste Disput, die erste Krise? Welche Flughöhe hat denn das, was da letzte Woche an Diskussionen gerade rund um die Stromsteuer passiert ist?
Also ich sehe das noch in einem Lernmodus, diese Koalition, die sich noch ein bisschen auch neu organisiert im Politikmanagement. Und wir haben ja alle gemerkt, dass das bei diesen Fragen der Stromsteuer offenbar nicht richtig glatt lief, denn im Kabinett zwischen Klingbeil und Merz hat man sich ja verständigt, aber offenbar nicht alle mitgenommen, ne? Und Führende brauchen immer Folgende, sonst ist Führung sinnlos. Die Folgenden waren hier beispielsweise offenbar nicht der bayerische und der NRW-Ministerpräsident, auch nicht der Generalsekretär der CDU und auch nicht der Fraktionsvorsitzende der CDU. Also das war der eine oder andere, der nicht eingebunden war. Das finde ich jetzt klingt erstmal wie Missmanagement, was man austarieren kann, was man neu justieren kann. Denn in der Außenpolitik läuft es ja ganz offenbar glatt und relativ aus einem Guss.
Aber es sind jetzt schon eine Reihe von prominenten Namen gewesen. Also da sind ja jetzt nicht Leute aus der zweiten oder dritten Reihe gewesen, die gesagt haben, Freunde, gefällt mir nicht, sondern, wie Sie es angesprochen haben, Carsten Linnemann, Jens Spahn, Henrik Wüst. Auch bei der SPD gab es ja Alexander Schweizer, hat es auch unter anderem kritisiert. Man hat sich ja am Ende dann gefragt, bei so viel Kritik an der Entscheidung, wer denn jetzt schuld gewesen ist. Also es lässt sich ja auf Partei konzentrieren, sondern dann eben auf Klingbeil und Merz.
Die Streitkoalition der Ampel ist ja nicht nur am Geld zugrunde gegangen, sondern auch, dass man eben kein strategisches Zentrum hatte. Man hatte keine Rollendefinition der einzelnen Entscheidungsgruppen. Und so sehe ich das hier auch, dass das strategische Zentrum sich erst noch herausbildet für das innenpolitische Management. Deswegen sind die noch lernend unterwegs. Und bei einer doch Entscheidung, die für die Glaubwürdigkeit wichtig ist, aber in der Sache, in der Substanz, wenn es am Ende 100 Euro pro Familie gibt, nicht so dramatisch ist, scheint man hier sich neu zu orientieren. Aber es ist sehr interessant zu sehen, von unserem letzten Podcast ja auch nochmal das einzublenden, wie praktisch die Machtkonstellation sich verändert durch Bundesparteitage, Klingbeil also doch deutlich geschwächt ist. Merz versucht ihn natürlich aufzurichten, auch zu stützen in dieser Machtachse. Und gleichermaßen kann Klingbeil, weil er eben geschwächt ist, nicht gleich was anbieten. Denn wir haben ja eine Verschwendungsharmonie geradezu innerhalb dieser Koalition durch das Begrüßungsgeld am Anfang. Jetzt geht es darum, Verlustkompetenz auch zu entwickeln. Das Schmiermittel der Politik ist ja Geld. Wenn das weniger ist und wir in den Kernhaushalten offenbar zusammenstreichen müssen, da gibt es noch nicht die Priorisierung, die ich bei der Außenpolitik erkennen kann. Ohne Priorisierung wird es nicht laufen. Und da muss man was anbieten, was man eben bei einer Wende zum Weniger einschmilzt geradezu. Und da braucht man starke Machtakteure. Und Klingbeil ist im Moment ganz schwach, so dass er einfach nicht beim Thema Bürgergeld zum Beispiel unmittelbar auf die Union zugehen kann. Das ist interessant, immer zu sehen, wie diese Macht fluide ist, wie sie sich verändert von Tag zu Tag und sofort das dann Auswirkungen hat. Und es gibt auch Kuriositäten, dass beim Koalitionsausschuss der Chef des Kanzleramtes nicht dabei war. Ja. Der offenbar auf einer Veranstaltung im eigenen Wahlkreis war. Das ist ihm ja zuzubilligen. Er hat ein Bundestagsmandat, das muss er auch vertreten, aber solche Sachen sind Anfangsschwierigkeiten, die natürlich sich nicht wiederholen dürfen.
Aber die Fallhöhe ist natürlich im Moment relativ groß, weil der Koalitionsvertrag ja zu gewissen Teilen auf Pump aufgebaut wurde und wir ja durch das Sondervermögen und das Aussetzen der Schulden, etwas übertrieben gesagt, das Gefühl hatten, jetzt nicht, wir schwimmen im Geld, aber jetzt, wir können wieder ein bisschen gestalten. Das bleibt natürlich auch so, aber wenn es jetzt bei den ersten Entscheidungen tatsächlich auch wieder am Geld scheitert, bleibt dann natürlich was hängen. Man könnte jetzt schon fast sagen, Koalitionsvertrag trifft auf Realität. Und wenn dann die ersten Maßnahmen sind, dann was zusammenzustreichen, ist vielleicht der Zauber dieses Staats schon etwas dahin.
Sein. Andererseits haben sie schon eine Menge jetzt vor der Sommerpause auf den Weg gebracht, muss man fairerweise sagen, was eine andere Grundmelodie trägt und auch wie der Haushalt jetzt insgesamt zustande kam, klingt anders. Andererseits im Vergleichsmaßstab, die Ampel ist eben auch so gestartet, obwohl mit Newcomern, die überhaupt keine Regierungserfahrung hatten im grün-gelben Kontext, dass sie doch die ersten Monate rasant auch diese Fortschrittsidee vor sich hergetragen haben, bis der Krieg kam und auch gemeinsam zusammengearbeitet haben. Also das muss man auch nochmal in der Rückblende sagen, dass das am Anfang funktionierte. Vielleicht ist jetzt das ein früher Zeitpunkt, ein Prüfstand aufzumachen, denn bisher kam uns ja diese Regierung im außenpolitischen, internationalen Kontext sehr professionell von Anfang an vor, dass sie das jetzt zu seinem frühen Stadium noch korrigieren kann. Wenn sich das jetzt nach der Sommerpause fortsetzt, die ist ja jetzt in der Sitzungswoche verkürzt worden, um den Haushalt früher zu beschließen für 25. Wenn sich das wiederholt, dann wäre das natürlich eine Fortsetzung. Und dann ist es dieser, wie Sie sagen, Realitätseinbruch, ja.
Es ist natürlich auch immer die Frage, wer mit seinen Projekten dann durchkommt. Also ich sag mal, Mindestlohn ist jetzt nicht so gekommen, wie die SPD es versprochen hat, wobei man auch einschränken muss, das ist ja von der unabhängigen Kommission festgelegt worden. Also da ist es natürlich nur ein begrenzter politischer Rahmen zu sagen, die SPD hätte gerne 15 Euro und jetzt gibt es eben einen anderen Vorschlag. Aber es bleibt natürlich hängen, das ist weniger als das, was die SPD versprochen hat. Strom haben wir jetzt gerade angesprochen und dagegen steht, dass die Mütterrente immer noch steht, weshalb auch Alexander Schweizer schon gesagt hat, die Union solle sich bitte nicht zu sehr von Markus Söder aus Bayern treiben lassen. Ich glaube, da geht es jetzt natürlich auch drum, wer kommt mit seinen finanziellen Goodies durch und wer nicht.
Ja, wir waren ja eigentlich öffentlich etwas beruhigt, dass Söder nicht mehr so imposant im Zentrum stand. Das deutet ja darauf hin, dass auch die Politik seriöser wird, ganz offensichtlich. Er ist jetzt zurück, ganz offenbar. Denn das war ja eine Vereinbarung mit der Mütterrente, die schon in der Sondierungsphase gelaufen ist. Und so wie ich Dobrindt in einem Interview gestern verstanden habe, gewichtet er diese Sondierungsvereinbarung nochmal wichtiger. Die stehen aus seiner Sicht nicht unter Finanzierungsvorbehalt wie alles andere im Koalitionsvertrag. Das ist eine interessante neue Prioritätensetzung, die ich so noch nicht gehört hatte. Aber nicht nur, dass das kommt, sondern dass es vorgezogen wird, ist eine Kuriosität. Also kein Ökonom kann, heißt das in irgendeiner Weise gut, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt so kommt. Das ist gesellschaftspolitisch natürlich eine wichtige Akzentuierung, aber ob sie die den Prioritätsgrad verdient, wie das eine oder andere, da haben doch viele ihre Zweifel.
Aber es ist tatsächlich ja kurios, weil es der CDU, der CSU ja so sehr am Herzen liegt. Also ich erinnere mich noch an die Vorstellung des Koalitionsvertrages, wo Markus Söder in seinem im eigenen neuen Redestil da so drauf gepocht hat und das nochmal betont hat. Und natürlich, was Sie sagen in den Sondierungsgesprächen, also wenn das jetzt eine der wenigen Maßnahmen ist, die nicht unter dem Finanzierungsvorbehalt stehen, und das ist ja so die Blanko-Einrichtung im Koalitionsvertrag, wo man im Zweifel eben bei jedem Vorhaben sagen kann, ja, es steht unter Finanzierungsvorbehalt, wir haben das Geld nicht, deswegen, wir haben ja von vornherein gesagt, es geht nur, wenn es finanziert wird. Mhm. Das ist interessant, aber woher kommt denn dann diese Machtarithmetik oder diese Machtposition der kleinen CSU aus Bayern? Natürlich funktioniert die Unionsfraktion nur mit der CSU, aber setzen sich da einmal die Lauten durch oder was sind deren Druckmittel?
Das ist schwierig zu beantworten, finde ich, weil das natürlich erstmal klassisch eine reine Regionalpartei ist, die sich natürlich vom Machtanspruch nur so aufflüstern kann, mehr als ein Scheinriese zu sein der deutschen Politik, dadurch, dass sie eben in Berlin so oft oder früher in Bonn mitregiert hat, ne? Und dadurch schon mehr ist als eine, so wie wir es jetzt sehen, im Osten beispielsweise BSW, der in einer anderen Regierung mitregiert, mehr ist als eine Regionalpartei vom Anspruch her. Auch die Konstellation eben einer Sondervereinbarung, die ja zu jeder Beginn, zu jedem Start der Legislaturperiode erneuert wird zwischen CDU und CSU als Fraktionsgemeinschaft, ist schon eine Besonderheit als Kuriosität, sodass wir sie in der Tat immer mit als Partei dazu rechnen sollten. Aber von der Größenordnung her sind sie eben zum Beispiel kleiner als die NRW-Landesgruppe. Sie haben weniger Mandatsträger. Insofern ist NRW eigentlich berechtigt, stärker sich zu artikulieren als die CSU, macht es aber offenbar nicht. Insofern schwieriges Terrain, nicht neu, bisher hatte ich den Eindruck, dass das Merz ganz gut gelungen ist, ihn einzuhegen und nicht nur als Vorpreschenden zu beobachten, sondern ihn so einzubinden, dass das destruktive Momentum, was ja gerne aus München dann gesendet wird, bislang gering war. Aber es ist in der Öffentlichkeit, finde ich, schwer darstellbar, dass so ein Machtanspruch einer kleinen Partei, die natürlich ein paar Prozente bei dem Unionssieg mit dazu liefert, solche großen Auswirkungen haben kann, dass sie sichtbar eben im Koalitionsausschuss auch eine große Rolle spielt.
Sieht man ja auch an der Ressortverteilung, also dass die CSU immer in der Lage ist zu sagen, oder wie Söder ja auch nach der Wahl gesagt hat, ich reklamiere mindestens einen starken Ministerposten für mich, was er dann der Innenminister geworden ist, als beim Thema Migration, sage ich mal, zentrales Ressort im neuen Kabinett, ist das ja schon auch eine besondere Situation, wie Sie ansprechen, und natürlich auch unter dem Zeichen, dass Markus Söder ja in den letzten 2-3 Jahren einen Wandel durchlebt hat. Also man hat ja bayerische Ministerpräsidenten, ob es jetzt Stoiber oder Seehofer oder andere waren, schon immer als sehr wortstark und selbstbewusst wahrgenommen. Aber Markus Söder, ich weiß nicht, ob er sich ein neues Image aufgesetzt hat, was ja auch seine Social-Media-Auftritte angeht, aber er beschreitet da ja irgendwie einen anderen Weg. Ich weiß nicht, ob er andere Wählergruppen ansprechen möchte.
Naja, er ist noch mehr um sich selbst kreisend als die anderen, ne? Er nimmt sich noch viel wichtiger. Ja, er hat die miserable Wahlergebnisse für die CSU in Bayern bei allen zurückliegenden Wahlen, die er zu verantworten hat, eingefahren. Absolut miserable. Das überspielt er großartig. Und andererseits schafft er es natürlich, dass die CSU immer noch Mehrheitspartei ist in Bayern als Staatspartei. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, als konservative Volksparteien über 30% bekommen. Das ist stark. Man wundert sich, wie divers offenbar dieses Land politisch-kulturell aufgestellt ist, weil er als Typ, wir haben ja darüber oft gesprochen, als Führungsfigur, als Kommunikationsagent, als ja Mitte-Populist geradezu, völlig unwählbar wäre in Schleswig-Holstein. Die haben nicht ohne Grund Günther und Söder diese Auseinandersetzung. Es ist interessant, wie eben trotz der Wahlmuster, die vergleichbar sind auf den verschiedenen Wählermärkten in allen Bundesländern, es doch die auch die großen Unterschiede gibt zwischen auch Nord und Süd, nicht nur zwischen West und Ost. Das sieht man sehr gut an dieser doch im Bundesdurchschnitt polarisierenden Person Söder.
Ich glaube auch, dass man bei ihm ja ablesen kann, dass wenn er unter Druck gerät oder etwas, das hatten wir jetzt schon 2-3 Mal, entweder Wahlergebnisse oder die Affäre um Aiwanger oder generell das Bündnis mit den Freien Wählern, was man ja auch kritisch sehen kann, auch aus einem typischen CSU-Wählerklientel, ist ja bei ihm aber stets Angriff die beste Verteidigung. Also man hat das Gefühl, je mehr er unter Druck steht, desto mehr geht er eigentlich voran, um wahrscheinlich von den eigentlichen Problemen abzulenken.
Er hat eine besondere Art, zu hierarchisieren. Es ist ganz klassische Führung, die er da an den Tag legt. Eine Führung, die auch unkalkulierbar ist, weil er die Themen ja wechselt permanent und mal für etwas, mal gegen etwas ist. Es ist auch unkalkulierbar. Das macht ihn zu einem Selfmade-Mann geradezu, der eben ja, wie so bei einer Disco-Kugel, die im Zentrum in alle Richtungen schillert. Er kreist um sie permanent. Und das ist, so kommt einem das vor. Und es ist dann über die sozialen Medien noch besonders verstärkt, indem er aus meiner Sicht so unseriös auftritt, dass das der Rolle, der respektvollen Rolle eines Ministerpräsidenten nicht mehr gerecht wird. Natürlich kann man mal Essen posten, aber wie er da Bilder absetzt, wie er sie übersetzt, ist, finde ich, mit so einer Form von Amtswürde, vielleicht habe ich ein zu traditionelles Verständnis, so eines Ministerpräsidenten kaum zu vereinbaren. Ich habe nichts dagegen, dass der mit Humor das macht, aber es ist eine Infantilisierung, eine Banalisierung und eine Respektlosigkeit, zuletzt ja mit der Wurst da auch in Warschau, das war, da gehen man die Worte aus.
Was das gerade im so stolzen und eigentlich traditionellen Bayern hingenommen wird oder akzeptiert wird. Aber normalerweise müssten dort ja konservative CSU-Wähler sagen, hier Freundchen, das irgendwie repräsentiert unsere stolze CSU, aber nicht
mehr. Ja, weil es den Kernbestand von Bürgerlichkeit, also bürgerliche Seriosität, bürgerliche Tonalität, durchaus moderne Bürgerlichkeit auch, aber dann nicht trifft. Und das ist ja, finde ich jetzt, auch wenn das vielleicht ein Bruch thematisch ist, aber ich mute es Ihnen jetzt einfach mal zu, weil ich ja hoffe, dass Sie frisch sind, dass Sie mitdenken können. Bei der AfD ja jetzt auch der Versuch, ne? Also weniger prollig aufzutreten, sondern mehr letztlich, sie haben es nicht so benannt, bürgerlich daherzukommen. Ne? Zumindest in einigen, also in dem neuen Positionspapier wird das gemacht. Am Wochenende hatten wir ja viele Beispiele aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Parteiausschussverfahren, natürlich Thüringen ist gegen alles. Solche Mechanismen gibt es natürlich auch. Es ist nicht einheitlich, aber der Versuch ist da, normaler zu werden im Vergleich zu anderen Mandatsträgern in der Tonalität. Und das ist natürlich unter dem Druck der Gerichtsurteile, der Beobachtung des Beobachtungsstatus des kommenden Verfassungsgerichtsurteils dazu zu sehen, bei dem ja fast immer es nicht nur darum geht, den Nachweis programmatisch zu erbringen, wie extremistisch sie sind, sondern in der Form, wie sie sich artikulieren. Und ja, insofern schon clever, diese Melonisierung, die letztlich angelegt ist, nicht programmatisch mittiger zu werden, aber im Auftreten bürgerlicher. Und damit
gefühlt wählbarer oder einfach gesellschaftsfähiger.
Genau, und zeitgleich am Wochenende war ja auch BSW, also die Chefin zumindest, bewegt sich auf die AfD zu. Das ist ja, muss ja alles im Auge behalten, wie flüssig die Übergänge sind, wer wie da aufeinander zugeht. Da ist ja Bewegung da. Und die AfD sieht sich wahrscheinlich im Zenit ihrer Macht, fast 20% oder 20% bundesweite Umfragen, aber das vieles deutet darauf hin, dass das ausmobilisiert ist, dass da nichts dazukommt automatisch. Aber sie wollen natürlich Mehrheiten bilden für Regierungen und da müssen sie sich ändern und das versuchen sie jetzt.
Erwächst da aus Ihrer Sicht bei der Annäherung zwischen BSW und AfD gerade mit Blick auf den Osten eine Machtoption?
Nein, sehe ich so nicht, weil es doch, wenn man genauer hinguckt, beispielsweise ja dort, wo es am wichtigsten wäre, in Thüringen mit den Führungsspitzen der BSW vor Ort überhaupt nicht machbar ist. Ne?
Gut, die haben sich ja auch von Wagenknecht im Prinzip gelöst. Also Wagen,
genau, insofern muss man genau hingucken. Es wird in anderen Landesverbänden versucht, da kann es eher eine Rolle spielen. Aber das ist im Moment ein Ostphänomen in dieser Ausprägung, dass BSW, ich sehe da keine Renaissance, sodass diese Gespräche langfristig aus meiner Sicht im elektoralen Verständnis für Wahlen keine Auswirkung haben.
Das ist ja ohnehin die Frage, wie stark dann Sarah Wagenknecht bei Landesverbänden bleibt, weil wir ja bisher bei den drei Wahlen im Osten gemerkt haben, auch nach der Wahl haben die sich ja relativ schnell von ihr emanzipiert und haben ja dann ihr Ding gemacht, auch gegen den Willen von ihr. Und das Zweite ist natürlich, wie dann auch inhaltlich das zusammenpasst. Also man kann sich in gewissen Punkten sicherlich ein paar Schnittstellen zwischen AfD und BSW vorstellen, aber da gibt es ja auch ein paar Unterschiede, weil die ja auch von zwei Rändern kommen. Also da sind ja im Prinzip die beiden Ränder bewegen sich ja aufeinander zu, aber da gibt es ja auch fundamentale Unterschiede, obwohl man nicht weiß, ob man dann am Ende für vermeintliche Machtoptionen versucht, irgendwas zu schmieden.
Ja, das ist so, das ist schwer überschaubar, sind unvergleichbar. Deswegen war BSW ja wählbarer, weil sie überhaupt nicht radikal im bürgerlichen Sinne Verständnis auch daherkam. AfD aber und im Osten die Radikalität ja auch gerade bewusst gewählt wird, deswegen hat die AfD auch so auftrumpfen können, aber sie in einen Topf zu werfen, das geht nicht. Es gibt natürlich Schnittmengen bei der Antikriegsrhetorik, bei der Russlandfreundlichkeit, da gibt es natürlich Schnittmengen.
Okay, Herr Korte. Das waren interessante Einblicke heute. Vielen Dank, ein bunter
Ritt. Wenn Sie richtig zugehört haben, dann waren das interessante Einblicke.
Ich habe mich bemüht. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer aufmerksam zugehört haben und dass es auf jeden Fall für Sie interessante Einblicke waren.
Die machen das. Die geben ja auch immer die entsprechende Resonanz. Ja, wunderbar, dass die Menschen uns so intensiv folgen. Bei uns, wir können uns bei denen nochmal bedanken, ne, dass sie so uns immer hören, ne, die Hörerinnen und Hörer.
Dann machen Sie mal Akkorde.
Ja, ein großes Dankeschön an alle, die uns jede Woche systematisch hören und auch anspornen, dass wir nicht nur wichtige Themen, wir uns wechselseitig versuchen, darüber zu verständigen, sondern auch versuchen, so ein bisschen die Balance zu halten zwischen Chefredakteuren und Wissenschaft. Das ist nicht immer einfach, das fällt mir sehr schwer, ich gebe mir sehr große Mühe. Weil mitzuhalten mit Chefredakteuren ist ja für mich kein Alltag, sondern ich gucke ja immer herauf. Deswegen ist ja auch nicht ohne Grund VRM auf einem Berg. Ne?
Ich kann damit nicht umgehen, dass Sie heute so sanftmütig sind. Vielleicht denke ich Ihnen noch etwas. Ich bin dankbar für den Sommerabend der Wirtschaft. Aber ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern für die Treue und das wöchentliche Interesse an unserem Podcast. Ich hoffe, denen macht das genauso viel Spaß wie uns beiden, Herr Korte.
Ja, und wir müssen jetzt mal eine Sommerpause ankündigen, ne? Weil alle sind in Sommerferien. Das sollten wir
ich würde sagen, wir machen nächste Woche eine Folge mit den Best-of-Korte-Wortbildungen. Da waren ja heute auch schon wieder ein, zwei dabei, die wir natürlich direkt aufgreifen. Und danach würden wir uns in eine vierwöchige Sommerpause bis nach den Sommerferien verabschieden. Was halten Sie davon?
Ja, gute Idee.
Das mit Ihren Urlaubsplänen. Sie haben
das passt.
Ja,
das passt.
Treue Hörer haben jetzt aber noch die Erwartungshaltung an die letzte Frage. Was machen Sie diese Woche noch?
Diese Woche ist auf jeden Fall etwas Wichtiges, eine Antrittsvorlesung von Professor Dr. Martin Florak in Duisburg, bei der ich dabei bin, den ich diesen Antrag auch sehr unterstützt habe, der da eine Professur übernimmt. Insofern bin ich diese Woche auch mal wieder in Duisburg zu einer großen Feier, einer wichtigen wissenschaftlichen Feier dabei. Und am Freitag sehen wir ja viele Hörerinnen und Hörer sicherlich auch bei den Nibelungenfestspielen, ne, in Worms. Da ist große Premiere. Diesmal schon jeden Abend 1400 Karten ausverkauft offenbar. Das ist schon auch ein Reputationsgewinn für die Stadt. Und das kann ich jeder Stadt nur raten, groß zu denken. Dann wird auch was draus.
Ein gesellschaftliches Highlight in Rheinhessen tatsächlich. Jürgen Häfner, der
Über Rheinhessen weit hinaus.
Ja, aber ich wollte nur sagen, Jürgen Häfner, der Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, sagte mir beim Sommerabend, aus seiner Sicht gibt es in Rheinhessen 3 Veranstaltungen, die über alles strahlen und wo die Leute gerne hin würden und nicht jeder hinkommt. Das sind die Fernsehsitzung, der Sommerabend der Wirtschaft und die Nibelungenfestspiele.
So. Ach, das ist klar. Dieser Trialog, den mussten ja loswerden, das ist klar. Ja, das verstehe ich. Also Würdigung durch die Lottogesellschaft ist auch praktisch ist eine Heiligsprechung.
Ja, ich habe, wie gesagt, den Geschäftsführer nur zitiert.
Ja.
Dann wünsche ich Ihnen eine tolle Premiere am Freitag, Korte. Ja. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag, ein letztes Mal vor der Sommerpause, mit den Best-of der Wortschöpfungen des Professor Dr. Karl Rudolf Mozart Korte.
Und tschüss. Okay, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.